Deutschlandfunk zur Diskussion.
Merkels Erben im Suchmodus. CDU-Wahlkampf in Pandemiezeiten. Die Diskussionsleitung hat Stefan Dethchen.
Eigentlich sollten 1001 Delegierte der CDU ab dem Ende dieser Woche in Stuttgart sich versammeln. Am Freitag sollte dort ein Bundesparteitag beginnen, auf dem die Partei einen neuen Vorsitzenden als Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer wählen wollte. Warum das nicht stattfindet, ist gar nicht so ganz klar. Wegen Corona, sagen die einen. Wegen des Establishments der Partei, für das die Absage des Parteitages Teil einer Aktion sei, ihn zu verhindern, behauptet Friedrich Merz, bekanntlich einer der drei Kandidaten neben dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet und dem ehemaligen Bundesumweltminister und jetzigen Außenpolitiker der CDU im Bundestag, Norbert Röttgen. Statt Parteitag gären in diesen Tagen Machtkampf, Richtungsstreit und Auseinandersetzungen zwischen Bundesspitze und Landespolitikern in der CDU. Wohin treibt die Regierungspartei kurz vor Beginn des Superwahljahres 2021? Wir wollen in dieser Diskussion am Mittwoch Antworten suchen mit Susanne Eisenmann, der Kultusministerin der schwarz-grünen Landesregierung in Baden-Württemberg. Am 14. März nächsten Jahres tritt sie dort als Spitzenkandidatin der CDU bei der Landtagswahl an, um den Grünen Winfried Kretschmann als Ministerpräsidentin abzulösen. Und wenn es nach ihr ginge, sollte dann Friedrich Merz neuer Vorsitzender der CDU sein. Hallo Frau Eisenmann, guten Tag nach Stuttgart.
Hallo.
Dann sind wir verbunden mit Ruprecht Polenz. Vor 20 Jahren, das war im Jahr 2000, für ein halbes Jahr erster Generalsekretär der damals neuen CDU-Vorsitzenden Angela Merkel. Später viele Jahre CDU-Außenpolitiker im Deutschen Bundestag und bis heute ein aktiver Verfechter eines liberalen Kurses seiner Partei. Wir sind telefonisch verbunden. Hallo, Herr Polenz, guten Abend.
Hallo, Herr Dethchen.
Und dann sind wir verbunden mit Mariam Lau, Journalistin bei der Wochenzeitung Die Zeit, langjährige Beobachterin der CDU, zuletzt auch Mitautorin in einem von Norbert Lammert herausgegebenen Sammelband über die Geschichte der CDU. Mariam Lau ist wie ich in Berlin, aber auch wir sind in sicherer Distanz über Leitung verbunden. Hallo Frau Lau.
Hallo Herr Dethchen.
Wir zeichnen diese Diskussion jetzt am späten Nachmittag vor der Sendung auf. Wir sind über Leitungen verbunden in angemessen sicherer Distanz in dieser Zeit. Und wir hoffen jetzt mal, dass das alles so funktioniert und für unsere Hörerinnen und Hörerinnen gut hörbar ist. Frau Eisenmann in Stuttgart. In der Süddeutschen Zeitung lesen wir heute über die CDU und ich zitiere jetzt mal: Ohne Führung, ohne Kraft, Streit droht die Partei zu spalten. Die Spitze wirkt überfordert vom Wettbewerb um den Vorsitz. Wie würden Sie den Zustand Ihrer Partei, und zwar der Bundespartei, drei Monate vor der für Sie auch persönlich so wichtigen Landtagswahl in Baden-Württemberg beschreiben?
Naja, es ist natürlich immer schwierig, wenn eine Partei zerstritten wirkt. Wir wissen, dass die Wählerinnen und Wähler das insgesamt nicht gutieren. Und deshalb räume ich schon ein, dass wir uns als Wahlkämpfer in Baden-Württemberg, wir haben am 14. März, wie Sie richtig sagen, Landtagswahl, natürlich schon wünschen, dass wir zügig zu einer Entscheidung, was den Bundesvorsitz angeht, kommen. Das, wenn möglich, ohne Streit und große Reibereien. Und deshalb ist es schon wichtig, dass aus Berlin ein klarer Zeitplan kommt, die Umsetzung erfolgt. Wir haben uns Mitte Januar als spätesten Termin für den Wahlvorgang gewünscht, aus Wahlgesichtspunkten. Und das hoffe ich, dass das auch kommt und dass sich dann auch alle am Riemen reißen und es da nicht zu dauernden Streitereien kommt, auch nicht im Nachgang zur Wahl. Und ich hoffe, dass das so auch kommt.
Was ist denn Ihre Erklärung für die Verschiebung der Wahl des Vorsitzenden? Es soll jetzt, darauf deutet alles hin, Mitte Januar einen digitalen Parteitag mit zumindest zunächst mal elektronischer Wahl geben. Das hätte man ja auch jetzt machen können. Hatte also Friedrich Merz recht, als er sagte, diese Verschiebung sei ein Manöver gewesen, um ihn auszubremsen durch das Parteiestablishment?
Das kann ich nicht beurteilen, das will ich mir auch nicht zu eigen machen. Aber ich muss ehrlich sagen, wir in Baden-Württemberg hat nicht so ganz viel Verständnis, dass wir am 4. Dezember in Baden-Württemberg angesichts von Corona keinen Parteitag mit Tausenden von Leuten machen können. Das war früh ersichtlich und es gab ja durch den Generalsekretär Paul Ziemiak auch verschiedene Modelle, so wie es jetzt für Januar angedacht ist. Aus unserer Sicht hätte man das also auch technisch umsetzen können, bereits im Dezember. Und wie ich sagte, wir wollen keine ewige Verschiebung, weil das im Landtagswahlkampf Störgeräusche sind. Wir wünschen uns aus Berlin Rücken und nicht Gegenwind. Und deshalb, was zur Begründung gesagt wurde, kann ich beurteilen. Das mag die Einschätzung von Friedrich Merz sein. Das ist nicht meine, aber klar ist, Wir waren schon etwas verärgert und auch verwundert, dass man dann im Oktober gesagt hat, wir machen ihn im Dezember nicht den Parteitag. Aber wann wir ihn machen, das wissen wir noch nicht. Das war das, was uns sehr gestört hat, weil wir brauchen einen klaren Fahrplan, einen klaren Vorgehen, weil wir haben, Sie haben es vorher in der Einleitung, wir haben Superwahljahr 2021. Da kann es nicht nur um die Bundestagswahl gehen, auch um die Landtagswahlen. Und deshalb ist ein Zeitplan mit möglichst zügigem Durchziehen und wenig Streit das, was wir uns als Wahlkämpfer natürlich wünschen und was wir auch brauchen.
Ruprecht Polenz, gut, Sie haben als Generalsekretär viele Präsidiums- und Vorstandssitzungen der CDU miterlebt. Diese Sorge, dass der Wettstreit um den Vorsitz die Partei spalten und am Ende vielleicht sogar irreparabel beschädigen könnte, war ja seit der Rückzugsankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer im Februar immer wieder zu hören. Es hat Appelle an die Kandidaten gegeben, sich untereinander zu verständigen. Die FAZ spricht jetzt schon von einem ruinösen Wettbewerb. Ist das noch ein Machtkampf von drei ambitionierten Männern oder schon die Spaltung einer Partei, die nicht weiß, wohin sie sich nach dem Ende der Ära Merkel orientieren soll?
Also eine Spaltung ist es schon deshalb nicht, weil beispielsweise Armin Laschet und Norbert Röttgen in ihrer Auffassung von der CDU als Volkspartei, von ihren Positionen zu innenpolitischen, auch außenpolitischen Fragen sehr eng beieinander liegen. Also eine Spaltung sehe ich nicht. Ich sehe einen Wettbewerb zwischen drei Personen. Das ist für die Union neu. Und deshalb wirkt es vielleicht auf manche auch so ungewohnt, dass sie da gleich schlimmste Spaltungen wittern.
Frage an die Journalistin Mariam Lau. Vor welcher Wahl steht die CDU?
Also ich würde auch sagen, keiner der drei Kandidaten steht für eine völlig andere Partei. Also keiner steht für ein völlig anderes Land, für ein anderes Deutschland, auch nicht für eine andere Außenpolitik. Das bewegt sich alles in dem Rahmen, der einer Volkspartei nun mal gegeben ist. Und es stimmt zwar, die CDU befindet sich in einer Führungskrise und es stimmt auch, was Jens Spahn mal gesagt hat, dass die Pandemie und die Stärke der CDU in der Pandemie bestimmte inhaltliche Schwächen und eine gewisse Leere eher verdeckt hat als beseitigt hat. Aber es stimmt für meinen Geschmack auch, dass die Partei in der Pandemie wieder ein bisschen zu sich gefunden hat und dass man in den wenigen Differenzen zwischen den Kandidaten eben auch sieht, dass da ein sehr, sehr solides Wertefundament ist, auf dem man steht und auf dem man sich jetzt bewegt.
Jetzt muss man aber vielleicht, um das Panorama dieser Partei nochmal vollständig zu zeichnen in diesen Tagen, auch auf andere Spannungen, Risse in der CDU blicken, nicht nur im Wettbewerb um den Vorsitz, gerade in diesen Tagen und Stunden. Erleben wir es ja zum ersten Mal in diesem Jahr, dass sich da eine Ost-West-Kluft in der CDU auftut. Die Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt will im Alleingang und gegen den Wunsch der Parteispitze den Rundfunkstaatsvertrag zu Fall bringen, mit dem eine Erhöhung der Rundfunkbeiträge beschlossen werden soll. Die schwarz-grüne Koalition in Sachsen-Anhalt droht deswegen akut zu platzen. Und alle Beobachter, die ich kenne, sagen, es geht längst nicht mehr um diese 86 Cent mehr Rundfunkbeitrag, sondern es geht da auch in der CDU um Kurs, Identität und Führung in der Partei. Wie sehen Sie das, Frau Lau?
Es wird ja oft mit dem Dilemma von Erfurt verglichen, wo die CDU gemeinsam mit der AfD einen FDP-Kandidaten zum Ministerpräsidenten gewählt hat. Auf dem Level spielt das für mich nicht. Also es gibt schon eine Debatte über die Rundfunkgebühren und ich finde es auch legitim, die zu führen. Da gibt es Vorwürfe an ARD, über die man auf jeden Fall, an die ARD, über die man auf jeden Fall, finde ich, reden kann. Also ich sehe das nicht auf einer Ebene. Aber natürlich gibt es vor allen Dingen in Sachsen-Anhalt selbst für den Ministerpräsidenten Haselhoff ein massives Führungsproblem. In der Tat. Und es wird immer wieder Situationen geben, in denen die AfD Dinge thematisiert, also Migrationspakt, Rundfunkgebühren, der Umgang mit Corona-Protesten, die sich mit dem, was bestimmte CDU-Mitglieder denken, durchaus berühren, klar.
Ich will jetzt als Journalist, der natürlich hier sozusagen unmittelbar betroffen ist, selber von den Rundfunkbeiträgen, um die es hier geht, die Möglichkeit erhält, dieses Programm, diese Sendung zu machen, keine große Diskussion über die Rundfunkbeiträge aufmachen. Aber die Frage, was hinter dieser Auseinandersetzung steht, die will ich jetzt schon auch nochmal an Susanne Eisenmann, die Kultusministerin und Spitzenkandidatin der CDU in Baden-Württemberg, richten. Der Landtag in Baden-Württemberg, Frau Eisenmann, hat diesem Staatsvertrag vor 2 Wochen zugestimmt, am 13.11., auch mit den Stimmen der CDU. Ihr Kollege Raimund Haser erklärte in der Debatte, die erste Beitragserhöhung nach 11 Jahren sei, Zitat, maßvoll und angemessen. 15 andere Landtagsfraktionen sehen das offenbar genauso. Am Montag auch das Präsidium ihrer Partei hier in Berlin. Wie erklären Sie sich das, was da in Sachsen-Anhalt gerade los ist?
Das ist natürlich in Sachsen-Anhalt schon spezifisch. Da hat sich offensichtlich am Thema Rundfunkgebühren tobt sich was aus, so habe ich zumindest den Eindruck, was weit über das hinausgeht. Da geht es tatsächlich aus meiner Sicht um Machtfragen, um Befindlichkeiten. Das ist, glaube ich, weit über das Thema, um das es tatsächlich geht, hinaus eine Rolle spielt, klar.
Man hat welche Machtfragen und welche Befindlichkeiten sehen Sie da, wenn ich das gerade dazwischen fragen darf?
Ich kann es nur von außen beurteilen, aber es geht sicher offensichtlich auch, dass Herr Haseloff unter Druck ist. Das ist wohl vielerlei, was dort sich abspielt. Ich bin da nicht im Detail drin, das ist nicht meine Fraktion. Natürlich gibt es auch den Streit, dass es im Koalitionsvertrag in Sachsen-Anhalt natürlich drinsteht, dass man eigentlich Beitragserhöhungen nicht will, was da sich hochzieht. Aber man hat als Außenstehender, als Betrachter, auch in der CDU, das ist unser Eindruck, geht es natürlich auch um viel persönliche Befindlichkeiten, die damit eine Rolle spielen. Und es ist dann immer schwierig bei politischen Entscheidungen, wenn die Oberhand bekommen. Aber das ist eine Sondersituation in Sachsen-Anhalt, das sehen Sie, weil in den anderen Landtagen war das bei den CDU-Fraktionen überhaupt kein Thema.
Jetzt ist natürlich auch das Verhältnis Bundespartei, Landesparteien berührt. Mariam Lau hat eben gesagt, der Fall sei nicht direkt vergleichbar mit dem, was sich Anfang des Jahres im Verhältnis zwischen der Bundesspitze der CDU und dem Landesverband in Thüringen nach der gescheiterten Ministerpräsidentenwahl in Erfurt abgespielt hat. Zur Erinnerung, Annegret Kramp-Karrenbauer ist damals am 6. Februar nach Erfurt gereist, um zu verhindern, dass die CDU dort gemeinsam mit der AfD die Regierungsbildung stoppt. Ein paar Tage später hat Annegret Kramp-Karrenbauer dann den Rückzug von der Parteispitze erklärt. Und deshalb werden diese Parallelen jetzt gezogen. Es entsteht wieder der Eindruck, die CDU mache im Osten mit der AfD gemeinsame Sache. Herr Polenz, Sie kennen dieses Verhältnis Parteispitze des Bundes in Berlin, eigenständige Landesverbände, Fraktionen in den Ländern. Ist eine Parteiführung in Berlin da grundsätzlich machtlos, wenn eine Landtagsfraktion oder ein Landesverband sich da so querlegen? Oder ist dieser Streit, den wir da jetzt in diesen Tagen erleben, ein Beleg für das Machtvakuum an der Spitze der CDU in dieser Zeit?
Und ich denke, die Bundespartei hat es generell schwer, einen Landesverband sozusagen in einer politischen Frage, in der sich da seit langem festgelegt hat, zu beeinflussen. Es ist ja so, dass die AfD, die im Sachsen-Anhaltinischen Landtag sehr stark ist, einen klaren Kurs verfolgt. Sie möchte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen. Der Grund liegt auch auf der Hand, in Zeichen von Fake News und Lügenpropaganda ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk und der Qualitätsjournalismus, den er auch verkörpert, ein wichtiges Korrektiv, das möchte man weghaben. Also es ist eine strategische Frage, die AfD sehr konsequent angeht. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die CDU in Sachsen-Anhalt die Bedeutung dieser Frage wirklich verstanden hätte.
Im Präsidium am Montag kam es nicht nur zu Kritik an dieser Einstellung des Landesverbandes und der Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, sondern auch zu einer scharfen Auseinandersetzung um die Kritik, die der Fraktionsvorsitzende der CDU und CSU im Bundestag, Ralf Brinkhaus, in der vergangenen Woche an der finanziellen Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern in der Corona-Krise geäußert hat. Das war ungewöhnlich auf offener Bühne im Bundestag, dass der Fraktionsvorsitzende der großen Regierungspartei die Beschlüsse von der eigenen Regierung mitgetragen, so deutlich kritisiert. Brinkhaus ist dann seinerseits im CDU-Präsidium unter anderem vom hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier scharf kritisiert worden, zur Mäßigung aufgefordert worden. Ist dieser Ton, der da aus der Parteiführung kommt, Mariam Lau, ein Beleg für eine harte Auseinandersetzung in der Sache? Oder muss man das auch im Kontext der Nervosität an der Spitze der Regierungspartei sehen, die sich in einer inneren Krise befindet?
Also er ist ja angetreten vor 2 Jahren mit dem expliziten Mandat der Fraktion, für mehr Unabhängigkeit von der Bundesregierung zu sorgen. Und die Vorstellung bei vielen Abgeordneten ist jetzt, in der Ministerpräsidentenkonferenz werden Dinge beschlossen und wir dürfen dann hier die Kosten abnicken. Ralf Brinkhaus muss unbedingt verhindern, dass er gesehen wird als jemand, der dann immer nur einfach zusagt und das Klarset der Fraktion sichert. In der Sache, glaube ich, hat er sich da etwas vergaloppiert, weil man ja wirklich nicht behaupten kann, dass die Länder nicht bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gegangen sind. Jedenfalls sehr viele Länder nicht. Aber trotzdem ist diese Behauptung der Eigenständigkeit der Bundestagsfraktion, die ist sehr wichtig. Und es gibt ja auch im Moment einige Stimmen, die sagen, Ralf Brinkhaus würde es selber nicht ganz ungerecht finden, wenn er als Parteivorsitzender in Frage käme.
Müssen wir Frau Eisenmann mal fragen. Kommt er als Parteivorsitzender in Frage? Braucht es noch einen Kandidaten?
Nein, wir brauchen keinen. Wir haben ein hohes Übermaß. Vor allem haben wir aus insgesamt Nordrhein-Westfalen und haben wir die männliche Übermacht ist auch deutlich erkennbar. Ich glaube, das Kandidatenportfolio braucht keine Erweiterung in ähnliche Richtung. Aber ist, glaube ich, auch gut, dass er nicht antritt.
Dann kommen wir nochmal auf die Sache, denn ich habe natürlich auch noch etwa den bayerischen Ministerpräsidenten schon erwähnt, Markus Söder, in Erinnerung, letzte Woche nach diesen Bund-Länder-Gesprächen im Kanzleramt, als Söder da mit hochzufriedenem, ich bin fast versucht zu sagen, mit sattem Lächeln oder Grinsen sagte, super Einigung, denn der Bund zahlt alles. Das hat Brinkhaus ja vielleicht dann noch zusätzlich provoziert, diese Zufriedenheit, Selbstzufriedenheit von der Landessache. Jetzt hören wir lauter Landespolitiker, die kommen und uns erklären, wie viel die Länder dann doch zahlen. Also wer rechnet da falsch in der Union?
Ich weiß nicht, dass da nicht falsch gerechnet wird. Also zunächst mal nehmen die Länder viel Geld in die Hand. Ich kann mal sagen, in Baden-Württemberg, wir haben Corona-bedingt knapp 13 Milliarden Euro bisher an Schulden zusätzlich aufgenommen. Also das ist jetzt nicht nichts, wie der Schwab sagt. Und es ist auch ein Bekenntnis. Natürlich in Koppelung auch mit dem, was Berlin macht. Gar keine Frage. Dass wir übrigens in die Diskussion kommen, können wir künftig, wenn die Inzidenzwerte weiter so hoch bleiben und wir weitere Einschränkungen machen müssen, können wir tatsächlich über Monate die Ausgleiche in dem Maß bezahlen. Das ist eine andere Diskussion, die muss man tatsächlich führen. Wie geht es denn weiter? Aber dass die Länder nichts machen, fand ich auch, muss ich ehrlich sagen, den Vorwurf von Brinkhaus nicht nachvollziehbar. Ich halte ihn auch schlicht für falsch und für nicht nachvollziehbar. Deshalb habe ich auch die Verärgerung von Bouffier durchaus verstanden. Es geht übrigens auch nur miteinander.
Aber dann nochmal die Frage an Ruprecht Polenz, den ehemaligen Generalsekretär, den erfahrenen Bundestagsabgeordneten. Solche Auseinandersetzungen, das ist doch zwangsläufig, dass die im Moment das Bild einer Partei prägen, die dann eben als in sich vollkommen zerstritten wahrgenommen wird und dass das den Eindruck, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, stärkt, dass es da keine Spitze gibt, die solche Auseinandersetzungen schlichten moderieren kann.
Also ich will mal ein Beispiel sagen. Ich überblicke jetzt nicht das ganze Portfolio der Corona-Hilfen, aber der Bund hat beispielsweise finanziert die Einrichtung von Belüftungsanlagen in Schulen, allerdings stationär. Und das Land Nordrhein-Westfalen hat gesagt, das ist prima, aber wir wollen auch die Möglichkeit mit tragbaren, transportablen Luftreinigungsgeräten schaffen und hat dazu 50 Millionen Euro bereitgestellt. Und so haben die Länder in vielfältiger Weise Initiativen des Bundes ergänzt, auch zugeschnitten auf die föderalen Gegebenheiten. Von daher habe ich den Vorwurf von Brinkhaus auch nicht ganz verstanden. Aber mich wundert auch nicht, das will ich auch dazu sagen, Politiker sind auch nur Menschen, dass diese Ausnahmesituation, in der unser Land jetzt seit 8 Monaten ist, allen etwas an den Nerven zehrt. Und dass die Möglichkeiten, sich eben nicht mehr vis-à-vis zu sehen, zu treffen, die helfen, die tragen auch nicht dazu bei, dass man Konflikte untereinander klärt. Das ist per Videokonferenz auch ein Stück schwieriger, auch für die Politik.
Ruprecht Polenz in dieser Diskussion am Mittwoch im Deutschlandfunk. Und wir sind zudem verbunden mit der baden-württembergischen Kultusministerin und CDU-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl im kommenden Jahr, Susanne Eisenmann, und mit der Journalistin Mariam Lau von der Wochenzeitung Die Zeit. Blicken wir mal auf eine Zeit nach Corona, für die die CDU ja die Weichen stellen muss. Welche Form der Führung braucht die CDU in der Nach-Merkel-Ära, in der dann schon bald auf die Mitte des 21. Jahrhunderts zugehenden Zeit? Frau Eisenmann.
Ich weiß nicht, ob ich das am Begriff Führung festmachen würde. Das ist eine Frage, was für eine Politik braucht es in der CDU. Und da muss ich sagen, ja, da spürt man jetzt zumindest in dem Umfeld, wo ich mich bewege, in Baden-Württemberg oder auch in anderen Landesverbänden und auch dem, was Wählerinnen und Wähler einem sagen, ich würde es mal unter der Überschrift machen, deutliche Erkennbarkeit. Viele wünschen sich, übrigens ich selbst auch, dass wieder klarer erkennbar ist, wo steht die CDU, beispielsweise in der Sicherheitspolitik, in der Wirtschaftspolitik, im Gegensatz zu anderen. Die Erkennbarkeit der CDU verwischt sich zunehmend. Das muss man sehen. Mit Angela Merkel, gut 15 Jahre jetzt, eine Erfolgsgeschichte, gar kein Thema, aber andere Zeiten erfordern auch andere grundsätzliche Entscheidungen. Deshalb geht es für mich weniger um die Frage, wie geführt wird. Das muss kooperativ sein. Wir sind Landesverbände, wir haben den Bundesvorsitz, das ist klar. Aber die Erkennbarkeit, auch die Klarheit im Unterschied durchaus zu Grün und zu SPD, das ist das, was sich alle wünschen. Und ich glaube, das täte der CDU insgesamt gut. Und da stellt sich die Frage, wer verkörpert dieses? Das ist die Diskussion, die wir in aller Sachlichkeit, ob der Kandidaten, die zum Bundesvorsitz anstehen, führen müssen.
Gerade die Kandidatur von Friedrich Merz, den Sie ja unterstützen, den Sie sich als neuen CDU-Vorsitzenden wünschen, stand ja am Anfang unter dem Zeichen einer Abkehr von der Ära Merkel, eines Abgesangs auf die von Angela Merkel geführte Regierung und Koalition, die er vor einem Jahr als grottenschlecht bezeichnet hat. Wenn man jetzt zuletzt in der Corona-Krise auf die Umfragewerte der CDU schaut, wie viel, Frau Eisenmann, von den Prozenten, die die CDU da bekommt, die ja wieder ganz gut sind, wie viel davon sind Merkel-Prozentpunkte?
Oh, ich glaube, sehr viele. Was natürlich daran liegt, und jetzt sind wir bei der Frage des Stils, ihre Ruhe, ihre Ausgewogenheit, ihre Übersicht, ihre überhaupt nicht vorhandene Neigung, irgendwelchen Trends hinterherzulaufen, das ist das, was die Leute schätzen. Aber wir sind natürlich momentan während der Pandemie auch in einer Ausnahmesituation. Und deshalb glaube ich, dass es ein ganz, ganz, ganz großer Anteil ist, den Angela Merkel und ihre Person und das, was sie ausstrahlt, in dieser Situation mit sich bringt. Sie haben aber auf der anderen Seite natürlich, nehmen wir Beispiel Bayern mit Markus Söder, auch einen, der durchaus mit hohen Umfragewerten in ganz Deutschland zu punkten war, der jetzt mit Sicherheit einen anderen Führungsstil hat und eine andere Art, Themen anzugehen. Aber was Berlin angeht, ist Angela Merkel eine große Hilfe. Ist überhaupt keine Frage, wie sie durch die Krise führt. Aber die Zeit nach Corona orientiert sich an Inhalten, an Themenschwerpunkten. Und die Frage, wie die CDU da das Profil als christlich-demokratische Union mit sich bringt, das ist für mich übrigens weniger rechts, links, sondern es sind ganz unterschiedliche, in der Sicherheitspolitik vielleicht eher konservativ, in der Wirtschaftspolitik liberaler und investitionsfreundlicher, im Klimaschutz etwas mutiger. Also das sind eigentlich Dinge, die in dieses Rechts-Links-Spektrum, das medial immer so gern diskutiert wird, für mich gar nicht reinpassen. Aber das sind die Anforderungen nach Corona und die Zeit kommt ja hoffentlich irgendwann auch.
Ruprecht Polenz, ich habe das am Anfang der Sendung gesagt, Sie engagieren sich seit langem für die Beibehaltung eines liberalen Kurses Ihrer Partei, stehen für eine Organisation, ein Verbund in der Partei, der sich CDU der Mitte nennt. Geht die CDU einen falschen Weg, wenn sie das jetzt so akzentuiert, wie Sie das von Susanne Eisenmann gehört haben, dass man sagt, es geht doch vor allen Dingen darum, konservatives Profil wieder zu schärfen?
Ja, ich teile, was Frau Eisenmann gesagt hat, es geht um Erkennbarkeit. Aber Erkennbarkeit in den Augen der Menschen bekommt eine Partei durch die Antworten, und zwar je konkreter, desto erkennbarer, die sie auf die Fragen gibt, die unsere Gesellschaft lösen muss. Und da geht es natürlich um die Frage, wie vermeiden wir die Erderhitzung, dass sie bis zu einem Maße geht, der dann nicht mehr beherrschbar ist. Wie antworten wir auf die Herausforderung der Demografie? Hier gibt es jetzt einen interessanten Vorschlag einer Gruppe von Abgeordneten zu einer grundlegenden Reform des Rentensystems beispielsweise. Und immer wieder werden alle diese Fragen natürlich überlagert von der Frage, von welchen Gerechtigkeitsvorstellungen geht die CDU eigentlich aus. Und das muss jeweils diskutiert und dann auch sozusagen erarbeitet werden. Und hier sehe ich ein gewisses Defizit. Jedenfalls haben viele in der Bevölkerung kein klares Bild davon, wie die CDU auf der einen Seite die Erderwärmung begrenzen will und auf der anderen Seite, was sicherlich auch notwendig ist, vermeiden möchte, dass es zu großen sozialen Verwerfungen kommt.
Aber jetzt wollen wir es natürlich schon noch mal konkreter haben. Es geht um konkrete, mit Namen verbundene Alternativen. in ihrer Partei. Und da ist es ja deutlich, dass Friedrich Merz da für eine ganz andere Richtung steht und man ja sicherlich nicht zu viel sagt, dass sie den anderen beiden Kandidaten eher zu tendieren, die für einen stärker integrativen, moderierenden oder mit anderen Attributen versehenen Kurs stehen.
Ja, Sie hatten ja gefragt, welche Führung brauchen wir? Natürlich muss die Volkspartei CDU zusammengehalten werden. Und da, glaube ich, hat Armin Laschet nicht zuletzt auch durch seine Kabinettsbildung gezeigt, dass er erstens starke Persönlichkeiten integrieren kann, denken Sie an Karl-Josef Laumann, und dass er einen Kurs fahren kann, der erfolgreich ist. Er hat jedenfalls eine Landtagswahl gewonnen, was ihm vorher kaum jemand zugetraut hätte. Also deshalb gebe ich jetzt auch erstmal nicht so viel auf Umfragen, die alle möglichen Favoriten da sehen, sondern ich denke, dass die Delegierten, die ja jetzt entscheiden werden, im Auge behalten, wie werden wir, mit wem gewinnen wir am ehesten eine Bundestagswahl. Und Frau Eisenmann hat gerade sehr richtig gesagt, es ist ein hoher Prozentsatz Merkel-Stimmen. Und da wäre meine erste Schlussfolgerung, also wenn wir die halten wollen, dann dürfen wir uns vom Kurs von Frau Merkel nicht allzu weit entfernen, wenn überhaupt.
Sie haben jetzt selber, Ruprecht Polenz, auf die Umfragen verwiesen und die sind ja insofern eindeutig, dass Sie nicht irgendeinen Kandidaten im Feld der CDU-Kandidaten vorne sehen, sondern immer wieder und ganz überwiegend Friedrich Merz als den mit Abstand populärsten Kandidaten ausweisen. Jetzt sagen Sie, das muss nicht beeindrucken und Sie verweisen vor allen Dingen darauf, das sind Umfragen in der Breite der Anhängerschaft oder in der generellen Wählerschaft und am Ende entscheiden die CDU-Delegierten. Erklären Sie uns vielleicht beide nochmal, sowohl Herr Polenz vielleicht zunächst, dann auch Frau Eisenmann. Was macht diesen Unterschied zwischen Wahlverhalten von breiten Wählerinnen und Wählern in Umfragen und CDU-Delegierten auf einem Parteitag aus, Herr Polenz?
Und die CDU-Delegierten tragen in der Regel in ihren Kreisverbänden Verantwortung, sind oft Abgeordnete im Landtag, im Bundestag oder auch in kommunalen Parlamenten. Und sie haben eine bestimmte Vorstellung davon, was geschehen muss, damit man die Menschen gewinnt. Die Mitglieder engagieren sich in unterschiedlich starker Weise in der Partei und die Wählerinnen und Wähler sind in aller Regel keine Stammwähler mehr, sondern entscheiden von Fall zu Fall. Auf die Wählerinnen und Wähler kommt es aber letztlich an. Und das bedeutet, dass eine Partei vor allen Dingen dahin schauen muss, womit gewinne ich tatsächlich auch so viel Stimmen, dass an einer Regierungsbildung ohne die Union kein Weg vorbeigeht. Denn eins ist auch klar, die Grünen werden, wenn sie es mit SPD und Linkspartei könnten, mit denen zusammengehen, weil sie dann auch den Kanzler stellen können. Die Grünen koalieren nur dann mit der Union und das wäre ja dann die mögliche Regierungskonstellation, wenn ihnen nichts anderes übrig bleibt, um das mal so auszudrücken. Auch in Baden-Württemberg hätte es eine Koalition mit der CDU, da denke ich, kann Frau Eisenmann bestätigen, nicht gegeben, wenn die Grünen das mit der SPD hätten weitermachen können.
Also Frau Eisenmann, Ruprecht Polenz hat das gerade geschildert, CDU-Parteitag, die 1001 Delegierten, mittlere Funktionsebene, Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, Kreisvorsitzende. Also das Establishment der Partei, von dem Friedrich Merz sagt, die wollen mich eigentlich verhindern, oder?
Das weiß ich nicht. Wen Friedrich Merz konkret mit Establishment gemeint hat, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich persönlich habe es in der Interpretation auf die Verantwortlichen in Berlin konkret bezogen. Aber das müssen Sie ihn fragen. Wie gesagt, ist nicht meine grundsätzliche Argumentation. Sondern Polenz will ich nur eins sagen. Ich glaube, dass man aufpassen muss, wenn wir uns an die Zeit vor Corona erinnern und die Umfragewerte von Angela Merkel und der CDU, war es jetzt nicht ganz so prickelnd. Ne? Ich glaube, dass in Corona-Zeiten die Art, wie Angela Merkel auftritt...
Nur einen kleinen Satz dazwischen. Aber auch in dieser Zeit waren die Umfragewerte von Frau Merkel um 10 Prozentpunkte höher als die der CDU.
Ja, das stimmt. Also das meine ich jetzt. Das ist nicht, da haben Sie recht, immer stark. Deshalb muss man auch sehen, die Bilanz von Angela Merkel ist exzellent. Also überhaupt, da sind wir überhaupt nicht auseinander. Ich glaube aber, dass es nicht darum geht, die Frage, dass Politik und der Inhalte, deshalb wünschen sich alle mehr Erkennbarkeit. Ich glaube, dass es bei Angela Merkel auch um die Art geht, wie sie Politik macht. Und da halte ich Armin Laschet grundsätzlich für unterschiedlich wie Angela Merkel. Deshalb immer die Frage, was man mit der Person verbindet. Ansonsten teile ich ihre Einschätzungen, was die Delegierten angeht. Natürlich sind die ein Stück weit frei. Die spiegeln schon das wider. Das teile ich die Einschätzung von Herrn Polenz, was auch die Bevölkerung wiedergibt. Und dann wird man das sehen. Aber mehr Erkennbarkeit ist definitiv etwas, was Ihnen aus allen Ecken entgegenschallt. Und es wird auch bei den Delegierten die Frage sein, mit wem gelingt uns dieses? Wie gesagt, jetzt unabhängig von der reinen Rechts-Links-Diskussion, die halte ich für falsch, sondern wie wird man analog zu Themen auch wieder deutlich erkennbar? Und daran werden Sie sich mit Sicherheit in Ihrer Wahl beim Parteitag auch orientieren.
Mariam Lau, Sie haben viele CDU-Parteitage mit beobachtet. Aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Beobachtung heraus, was würden Sie sagen, wie tickt diese Delegiertenschaft der CDU und stimmt die Mutmaßung, die ja auch in der Attacke von Friedrich Merz mitschwang, dass er jetzt, wenn es an diesem Wochenende zur Wahl gekommen wäre, dass er da das Rennen gemacht hätte und dass man darauf kalkulieren kann, dass andere seine Gegner darauf kalkulieren können, dass ein Zeitgewinn ihn Stimmen kosten würde und die Chancen von Armin Laschet etwa verbessern würde. Wie sehen Sie das, Frau Lau?
Also ich glaube, dass er recht hat mit dem Gefühl, dass die Parteispitze sich von ihm nicht erwartet, dass er die CDU erfolgreich führt. Aus ganz verschiedenen Gründen, von denen wir einige in den letzten Wochen auch wieder gesehen haben. Also seine Dünnhäutigkeit, auch überhaupt, dass man in Zeiten, wo alle konservativen Volksparteien, die CDU ist ja im Grunde die einzige, die noch übrig ist, dass man in so einer Zeit nach diesem populistischen Motto von dem Establishment überhaupt greift. Das ist ein solches Gift, wenn man davon spricht, dass ich denke, also das ist der Grund, weshalb das sogenannte Establishment ihm gegenüber skeptisch ist. Ich halte diese Skepsis auch für gerechtfertigt und ich denke, dass die Delegierten sich in allererster Linie fragen und auch in der Fraktion die Abgeordneten, wer gewinnt meinen Wahlkreis, mit wem gewinne ich die Wahl? Und da ist die verrückte Situation ja, dass sehr, sehr viele Delegierte zwei Personen im Blick haben, die gar nicht auf dem Wahlzettel stehen, nämlich zum einen Jens Spahn und zum anderen Markus Söder. Und aus dieser wirklich verzweifelten Situation, die man sich ja gar nicht so klar macht, wenn man die glänzenden Umfragewerte sieht, präsentieren sich derzeit nicht sehr viele Auswege. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die Partei guter Dinge aus diesem Parteitag mit einem potenziellen Kanzlerkandidaten Friedrich Merz rausgeht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Die Zahlen sehen so aus, aber ich kann es mir einfach nicht denken. Für meinen Geschmack auch wegen dieser Dinge, die er zuletzt gesagt hat. Also.
Und wer wäre dann für Sie der Spitzenrenner im Moment?
Bitte?
Wer wäre dann für Sie derjenige mit den besten Chancen im Augenblick?
Ich glaube, der wäre im Moment Markus Söder und viele denken immer noch über Möglichkeiten nach, wie komme ich an Söder, wie komme ich am ehesten an Söder. Und Norbert Röttgen, der Kandidat, von dem wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, hat ja signalisiert, dass er durchaus bereit wäre, die Kanzlerkandidatur dem CSU-Vorsitzenden anzutragen oder zu überlassen. Ich glaube, dass das eine Kalkulation ist, die für immer mehr CDU-Delegierte eine Rolle spielt im Augenblick.
Gehen wir die Frage gleich mal an die aktiven und an den langjährigen ehemaligen CDU-Spitzenpolitiker Ruprecht Polenz zurück. Frau Eisenmann zunächst mal. Viele sagen, das ist eigentlich gar nicht vorstellbar. Die CDU kann das mit ihrem Selbstverständnis gar nicht verbinden, einen Vorsitzenden zu wählen, der dann sozusagen als erste Amtshandlung nach München reist und Markus Söder die Kanzlerkandidatur einträgt. Liegen die falsch oder ist das für Sie vorstellbar?
Also zunächst mal stellt sich ja für mich eine ganz andere Frage. Mir ist es dann entgangen, hat Herr Söder erklärt, dass er antritt. Also bisher sagt Markus Söder, er sein Platz sei in Bayern.
Ja.
Also deshalb warte ich mal ein bisschen davor. Wenn er nachher sagt, in der Abwägung, er bleibt in Bayern, dann ist dann künftige Bundesvorsitzende auch der Kanzlerkandidat der CDU. Also deshalb, diese Spielereien halte ich für nicht ganz ungefährlich. Ja? Und Markus Söder hat klar erklärt, dass er sich das sehr offen lässt und macht momentan wenig Anstalten, deutlich zu machen, dass er
wirklich dann springt. Aber das sagen Sie jetzt schon mehr, als er sagt. Sie sagen, er lässt es offen. Er hat eigentlich immer gesagt, er will es eigentlich nicht. Wenn Sie sagen, er legt es offen, dann ist es ja tatsächlich die Frage an die CDU. Und die stelle ich jetzt nochmal, ist die CDU eine Partei, die in dieser jetzigen Situation einen Vorsitzenden wählt, der dann als erstes die Kanzlerkandidatur dem CSU-Chef anträgt?
Nein, jetzt habe ich aber Röttgen so auch nicht verstanden, sondern und ich unterstelle Markus Söder, dass er sich natürlich mit dem Gedanken befasst. Das wäre ja auch merkwürdig, wenn er es nicht täte. Dass die CDU auch einen CSU-Kandidaten mittragen kann, das ist jetzt in der Geschichte auch nicht das erste Mal. Aber dass es natürlich aus dem Selbstverständnis heraus für die CDU zunächst mal jemand ist, der sagt, ich traue mir das zu, und die CDU sich sagt, ich traue es dem Kandidaten dann auch zu, als Kanzlerkandidat anzutreten. Also das verbinde ich schon mit einem Bundesvorsitzenden der CDU. Also die Erwartungshaltung habe ich, ja, weil das eine normalerweise zum anderen mitgehört. Dass wir uns mit der CSU, dass man sich mit Markus Söder verständigen muss, das ist klar, und da hoffe ich auch, und zwar unter vier Augen, ohne mediales Tamtam und in aller Sachlichkeit. Die Hoffnung habe ich auch. Aber wie gesagt, es wird immer über Markus Söder spekuliert, aber bisher ist gar nicht klar, wo er hin möchte. Das bedingt er sich aus. Das ist auch sein gutes Recht. Und deshalb tue ich mich immer ein bisschen schwer zu sagen, und dann kommt Söder. Das liegt zunächst mal an ihm. Aber dass unser Bundesvorsitzender den Anspruch haben muss, auch selbst Kanzlerkandidat sein zu können, also den Anspruch, den erwarte ich von der CDU mal grundsätzlich schon.
Und da räuspert sich Ruprecht Polenz in Münster und will da auch noch was dazu sagen.
Nein, ich stimme hier Frau Eisenmann vollständig zu. Ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, fünfmal um die Ecke zu denken und zu versuchen, ein Ergebnis dann am Ende herauszubringen, was nur klappt, wenn man den Ball wirklich ganz genau trifft. Also die Union, die CDU wählt einen Vorsitzenden und geht davon aus, das ist eine Persönlichkeit, die kann in Deutschland jedes Amt wahrnehmen. Sonst braucht sie diese Persönlichkeit nicht zu wählen.
Also dann ist eigentlich, Herr Polenz, und die Frage muss man jetzt an Ruprecht Polenz, der in Münster, wie am Anfang gesagt, wird geben, dann ist eigentlich nur eines sicher, der nächste Vorsitzende und der nächste Kanzlerkandidat wird in jedem Fall ein Nordrhein-Westfale. Denn das ist ja das Eigentümliche, und Frau Eisenmann hat das am Anfang der Sendung ja schon gesagt, das ist ein Spiel zwischen nordrhein-westfälischen Männern. Die drei Kandidaten, die drei erklärten Kandidaten, Armin Laschet, Norbert Röttgen,
Herr Däbchen, also mit Konrad Adenauer ist die CDU ja nicht schlecht gefahren, der kam auch aus Nordrhein-Westfalen. Und von daher spielt sicherlich in der CDU die Frage des Regionalproporzes eine Rolle, aber aus irgendeinem Land muss der oder die Bundesvorsitzende schon kommen. Und jetzt sieht es eben so aus, dass es das nächste Mal aus Nordrhein-Westfalen ist.
Aber jetzt kommen aber, ja die drei, das ist das, was ich eben sagen wollte.
Das hat Frau Eisenmann ja auch gesagt. Beide Parteien, beide Unionsparteien müssen sich verständigen. Und das erfolgt sicherlich zwischen den Vorsitzenden, aber eben auch zwischen den Präsidien. Und das wird man dann sehen. Also ich glaube, eins nach dem anderen. Die CDU wählt jetzt einen Vorsitzenden, traut dem auch zu, dass er Kanzlerkandidat sein kann. Und das ist im Grunde dann auch der Vorschlag, mit dem man in die Gespräche mit der CSU geht. Was anderes, und da stimme ich Frau Eisenmann vollständig zu, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Und wenn es dann zwischen den drei erklärten Kandidaten Laschet, Röttgen, Merz nicht hinreichen sollte, dann hat der größte Landesverband der CDU ja noch einen vierten in der Reihe, Jens Spahn, der jetzt auch wieder genannt wird, sollte, muss man den auch noch auf dem Zettel haben, Herr Polenz?
Also das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es Armin Laschet schafft, in einer Teamlösung zu denken. Er tritt zusammen mit Jens Spahn an als ein Team. Er hatte sich wohl auch um Merz und Röttgen bemüht, da hat es nicht geklappt. Aber alle gehen davon aus, und Jens Spahn bekräftigt das auch, dass es bei dieser Teamlösung bleibt. Und ich verstehe, dass es jetzt genauso wie um Brinkhaus und auch nochmal um die Spekulation geht, kommt Spahn vielleicht doch oder kommt vielleicht doch noch eine Frau. Ich halte das alles sozusagen für ziemlich spekulativ, zumal die Aussagen klar dagegen stehen. Es werden die drei antreten, einer von den dreien wird's. Und auch hier stimme ich Frau Eisenmann zu, wer immer es wird. Ich hoffe, dass die Unterlegenen und deren Anhänger dann diese Entscheidung solidarisch mittragen. Denn sonst können wir uns die Landtagswahl im nächsten Jahr und auch die Bundestagswahl an die Backe schmieren.
Es ist im ganzen letzten Jahr, wenn man über bevorstehende Wahlkämpfe der CDU geredet hat, viel darüber gesprochen worden, von den Kandidaten, ganz besonders von Friedrich Merz, darüber, dass es darum gehen müsse, verlorene Wählerinnen und Wähler, sind ja vor allen Dingen Männer, von der AfD zurückzuholen. Friedrich Merz hat das zu einem Teil seiner Kandidatur schon beim ersten Anlauf auf den CDU-Vorsitz gemacht. Jetzt ist die AfD in den Umfragen deutlich abgesunken. Selbst Friedrich Merz sagt, bei dem Rest an Anhängern, die da noch sind, ist für die CDU eigentlich nichts mehr zu gewinnen. Muss sich Frau Eisenmann die CDU jetzt auch bei dem bevorstehenden Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg, bei dem es ja darum geht, einen grünen Ministerpräsidenten abzulösen, nochmal umorientieren und sich so, wie es die CSU in Bayern unter Markus Söder gemacht hat, viel stärker grün einfärben?
Nein, wir müssen uns nicht umorientieren, weil wir die Einschätzung, dass wir Wählerinnen und Wähler von den AfD zurückgewinnen müssen und das im Blickpunkt hatten, als Schwerpunkt gesehen haben. Diese Ansicht haben wir noch nie geteilt. Ist nicht, auch nicht meine Überzeugung. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich orientiere mich an dem, was wir als CDU anbieten. Es gibt viele Wähler, die inzwischen Wechselwähler sind. Sie haben vorher selber gesagt, immer kurzfristiger wird entschieden, wann wer wählt und immer analoger zur eigenen Situation. Diese Parteibindung, die es noch vor Jahrzehnten gab, gibt es so nicht mehr. Deshalb wird auch alles ein Stück weit unberechenbarer. Es gibt keinen Abonnement auf ein Wahlergebnis, sondern jedes Jahr wird neu gemischt oder bei jeder Wahl. Und dann ist die Frage, wer gestaltet für die nächsten 4 oder 5 Jahre analog zu meinen Herausforderungen. Und deshalb diese Schielen nach Grün oder nach AfD, das bringt gar nichts. Wir wollen erkennbar und müssen erkennbar sein zu den Themen, wo die Menschen von uns Antworten erwarten.
Geben Sie uns am Ende dieser Sendung, Frau Eisenmann, Herr Polenz, vielleicht noch mal einen Einblick in Ihre Landesverbände. Sie können das auch nicht einzeln durchzählen wahrscheinlich, aber Sie kennen Ihre Landesverbände. Der CDU-Landesverband Baden-Württemberg hat sich jedenfalls an der Spitze klar für Friedrich Merz positioniert. Man hört aber auch immer, das heißt jetzt nicht, dass alle Delegierte für Friedrich Merz stimmen. Frau Eisenmann, wie schätzen Sie das ein? Ich weiß gar nicht, wie viele Delegierte der Landesverband jetzt auf dem Parteitag haben wird. Wie viele von denen werden für Friedrich Merz stimmen? Und was sehen Sie da voraus, wenn Sie auf die Gesamtpartei schauen?
Wir sind zweitstärkster Landesverband. Natürlich nicht alle in Baden-Württemberg. Aber ich würde mir zutrauen zu sagen, dass die deutliche Mehrheit für Friedrich Merz stimmen wird. Aber das ist eine Abwägung, da gibt es bei uns keine Abstimmung. Die Delegierten sind da selbstverständlich frei. Aber die Tendenz in der Partei und auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, mit denen man spricht, ist in Baden-Württemberg klar erkennbar. Ja, wer es wird, wird schwierig. Das kann ich jetzt so noch nicht richtig abschätzen, muss ich ganz offen sagen. Es wird spannend. Norbert Röttgen hat offensichtlich aufgeholt, wenn man den Umfragen glauben darf. Aber klar ist eins, und Herr Polenz hat es vorher richtig gesagt, möchte ich nochmal wiederholen, ich erwarte einfach, dass dann die Unterlegenen aber konstruktiv mitarbeiten. Es ist in der Demokratie so, ich gehöre mal zur Mehrheit oder mal zur Minderheit. Aber es ist deshalb trotzdem wichtig, dass ich konstruktiv mitgestalte und wir danach jetzt nicht weitere Streitereien haben. Der gewählt wird, hat die volle Unterstützung der Partei. Und das ist richtig und das ist notwendig. Und dann wird man sehen, welches Ergebnis wir im Januar haben.
Ruprecht Polenz, am Schluss. Der Block der nordrhein-westfälischen Delegierten ist auf jedem Parteitag der CDU sichtbar, der allergrößte. Da entscheiden sich viele Wahlen. Wie würden Sie die Stimmung da im Augenblick schildern? Wie nehmen Sie die im Augenblick wahr? Und was sagen Sie voraus, welcher der Nordrhein-Westfalen macht?
Armin Laschet ist mit einer großen Mehrheit zum Landesvorsitzenden gewählt worden. Er hat die Landtagswahlen gewonnen. Ich gehe davon aus, dass er das Gros der nordrhein-westfälischen Delegierten hinter sich hat. Aber natürlich wird es auch welche geben, die Norbert Röttgen wählen oder die Friedrich Merz wählen. Also warten wir es ab und ich würde auch mich Frau Eisenmann anschließen. Ich habe meinen Favoriten, ist vielleicht auch deutlich geworden. Ich würde Armin Laschet mir als Parteivorsitzenden wünschen. Aber wenn er es nicht würde, würde auch gelten, jeder, der es wird, muss alle Unterstützung haben und hätte dann auch meine.
Ruprecht Polenz und Susanne Eisenmann am Ende dieser Diskussion am Deutschlandfunk. Ihnen vielen Dank. Schlauer werden wir dann erst im nächsten Jahr sein, wenn dann im Januar die CDU ihren Vorsitzenden wählt, wahrscheinlich elektronisch. Am 14. März, wie gesagt, dann auch, was bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen rauskommt. Ich danke Ihnen zunächst, was dann bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg rauskommt. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke unseren Hörerinnen und Hörern für Ihre Aufmerksamkeit an diesem Mittwoch bei der Diskussion im Deutschlandfunk. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und danach die Studiozeit. Danke, auf Wiederhören.
Das war die Sendung zur Diskussion. Merkels Erben im Suchmodus. CDU-Wahlkampf in Pandemiezeiten. Es diskutierten Susanne Eisenmann, Kultusministerin Baden-Württemberg, Mariam Lau, Die Zeit, und Ruprecht Polenz, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der CDU. Die Diskussionsleitung hatte Stefan Detjen.